Healthcare Pioneers, der Interview-Podcast zu Medizin, Forschung und Technik aus Mittelhessen. Der globale Wettlauf um einen wirksamen Impfstoff gegen Covid-19 geht gerade in die heiße Phase. Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen klinische Studien. Sie sollen zeigen, ob neue Medikamente, Diagnostika oder Behandlungen sicher und wirksam sind. Sorgfältig durchgeführt sind klinische Studien die schnellste Methode, Behandlungen zu finden, die Infektionen vorbeugen, Erkrankungen heilen oder Schmerzen lindern. Dass die Ergebnisse von klinischen Studien möglichst schnell vorliegen, dazu trägt der digitale Wandel entscheidend bei. Wie Big Data und künstliche Intelligenz den Ablauf klinischer Studien beschleunigen, darüber spricht meine Kollegin Caroline Feuerstarke mit ihrem heutigen Gast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Healthcare Pioneers. Mein heutiger Gast ist Hanno Hertlein, Geschäftsführer der Alcedes GmbH mit Sitz im mittelhessischen Gießen. Alcedes ist ein sogenanntes Auftragsforschungsinstitut oder man nennt es auch Clinical Research Organization, kurz CRO. Herr Hertlein, was machen Sie denn? Was bedeutet Auftragsforschungsinstitut und was ist das Produkt Ihres Unternehmens?
Ja, erstmal danke für die Einladung, Frau Feuerstacke, auch unter etwas erschwerten Bedingungen. Ein Auftragsforschungsinstitut oder wie Sie gerade sagten, eine CRO, der tatsächlich gängigere Begriff einer Clinical Research Organization, kennen wahrscheinlich die wenigsten und ich glaube, wenn man es googelt dann und Crow eingibt, trifft man erstmal auf ganz viele Pandamasken und dann kommt irgendwann der Begriff klinische Forschung und das machen wir. Klinische Forschung ist quasi die Erforschung von neuen Arzneimitteln, von neuen Therapieoptionen, auch teilweise neuen Kombinationstherapien von bereits bestehenden Wirkstoffen, teilweise auch die Indikations- oder Zulassungserweiterung von Arzneimitteln in neue Indikationsgebiete. Das ist so der eine Teil. Dann nicht nur Arzneimittel, sondern auch Medizinprodukte. Kennt wahrscheinlich auch jeder, das kann sowas sein wie ein EKG oder ein Blutdruckmessgerät oder eben auch für den Diabetespatienten die Sonde, die permanent den Glukosespiegel monitoriert. Also das sind so klassische Medizinprodukte oder vielleicht ganz aktuell auch Apps, das haben Sie vielleicht mitbekommen. Also auch die App ist ja mittlerweile ein Medizinprodukt, das man verschrieben bekommen kann vom Arzt. Genau, das ist so das Feld, in dem wir uns bewegen und die klinische Forschung. Das wird wahrscheinlich jetzt auch, wenn die meisten so mitbekommen haben, viele reden jetzt von Phase 1, Phase 2, so im Zusammenhang mit der Impfstoffentwicklung aktuell durch Corona. Und genau, also das machen wir. Wir beginnen eigentlich mit der Phase 1 bis eben zur Zulassung. Das ist immer so das Ziel der klinischen Forschung. Man möchte ein Medikament in die Zulassung bringen. Man möchte es ja ab den Medizinern, den Behandlern als Therapieoption zur Verfügung stellen. Und vielleicht um das noch so in den Kontext einzuordnen, vor der klinischen Forschung, wenn ein neues Arzneimittel, eine Substanz quasi erfolgreich die Petrischale verlässt oder die Zellkultur, kommt sie dann ins Tiermodell. Und wenn das eben auch erfolgreich war, dann geht man eben das erste Mal in den Test quasi dann am oder beziehungsweise im Menschen. Genau, das so vielleicht der schnelle Roundup zum Thema, was machen wir und was ist klinische Forschung und was macht eine CRO?
Während des Ablaufs einer klinischen Studie können sich ungeheure Datenmengen ansammeln. Man bedenke nur, bei einer sehr umfangreichen Studie, die mehrere Monate dauert, bei der womöglich Hunderte an Probanden getestet werden, vielleicht sogar mehrere Dosen des Medikaments ausprobiert werden und auch noch andere Parameter bedacht werden, zum Beispiel der richtige Zeitpunkt der Medikamentengabe, Alter der Probanden, die Beachtung eventueller Vorerkrankungen. Man sieht, hier müssen viele Daten geordnet und letztendlich ausgewertet werden. Da stellt sich mir die Frage, welche Lösungen stehen hier parat? Wie kann das Thema Digitalisierung hierbei helfen?
Ja, in der Tat eine gute Frage und Thema Digitalisierung, wie überall, nimmt eben auch in der klinischen Forschung rasant ihren Lauf. Und Daten, es werden immer mehr Daten verfügbar für eben die klinische Forschung. Ja, und wie macht man das? Also wir sind vielleicht in dem Zusammenhang auch keine ganz klassische CRO, sondern haben eben auch einen starken Fokus auf Softwareprodukte, auf IT-Lösungen. Wir haben eine große IT-Abteilung und erstellen eben auch eigene webbasierte Anwendungen, in die eben Forschungsdaten rein dokumentiert werden können. Wobei momentan man auch sagen muss, eigentlich geht der Trend immer mehr dahin, dass man versucht, über Schnittstellen bestehende Daten eigentlich oder Systeme zusammenzuführen und damit natürlich so das klassische Dokumentieren von Studiendaten den Arztpraxen oder den Krankenhäusern, die daran teilnehmen, abzunehmen.
Wir erleben derzeit eine rasante Entwicklung in der Digitalisierung. Sie haben eingangs das Thema Apps als Medizinprodukt angesprochen. Ich trage selbst eine Fitnessuhr, die meine Aktivitäten überwacht. Daraus lassen sich natürlich viele Informationen über meinen Gesundheitszustand ableiten. Welchen Einfluss hat die digitale Transformation in Ihrem Bereich, die Betreuung klinischer Studien?
Das hat einen ganz, ganz massiven Einfluss. Also dadurch, dass ja digitale Transformation tatsächlich alle Lebensbereiche und quasi auch alle Geschäftsbereiche beeinflusst, merken wir das natürlich in der klinischen Forschung. Und die Grundlage von klinischer Forschung, die ist datenbasiert. Also wir sind quasi ein Bereich, den man so als data-driven bezeichnet. Also wir jegliche Aussage, die Sie ja treffen wollen, zum Beispiel über ein Arzneimittel, wenn Sie es zulassen, Sie wollen am Ende Aussagen treffen über eine Wirksamkeit, über eine Sicherheit eines Arzneimittels und all das basiert natürlich auf Daten und die Konsequenz von digitaler Transformation ist ja zunächst einmal Überführung von allen möglichen Prozessen in digitale Formate. Das heißt aber eben auch, dass die Anzahl eben der Daten, die digital verfügbar sind, die steigt eben rasant und das sehen wir aktuell sehr, sehr deutlich, also das Datenvolumen, aber auch die Datenendpunkte, die für uns relevant sein können und eben die Datenquellen. Das alles nimmt sehr, sehr stark zu und Sie haben ja gerade schon so ein paar Beispiele in den Raum geschmissen, so das klassische Lifestyle-Wearable, das viele Menschen tragen oder eben auch das Handy eigentlich, was ja so der tagtägliche Begleiter ist und auch viele Daten trackt. All das findet auch seinen Weg in klinische Forschung. Tatsächlich ist es so, dass wir den Patienten, der natürlich schon immer der Ursprung der Daten gewesen ist, so die primäre Quelle, dass wir jetzt dahin kommen, Patienten eben auch immer mehr und immer weiter in klinische Forschung zu integrieren und tatsächlich eben die Daten auch direkt vom Patienten zu gewinnen. Das können eben tatsächlich solche Dinge sein wie Aktivitätsdaten. Man kann eben Krankheiten oder auch erfolgreiche Therapien sehr schön mit Aktivitäten von Patienten verhalten. Körperliche Bewegung korrelieren, aber das kann natürlich auch deutlich noch mehr in die Tiefe gehen. Also es gibt, ich hatte ja eingangs schon das Beispiel gegeben eines Medizinproduktes, wie zum Beispiel eben die Sonde, die der Diabetespatient trägt oder den Patch, der so auf der Haut klebt und permanent Blutzuckerwerte zum Beispiel an eine App oder auf ein Handy transferiert. Und das sind eben Daten, die kann man auch sehr schön in Studien einfließen lassen. Und da gibt es mittlerweile ja wirklich eine große Fülle an Datenquellen. Und ich glaube, die ganz große Kunst ist eigentlich heutzutage, all diese Daten, die es gibt, zusammenzubringen, zu harmonisieren, sie in einer strukturierten Form quasi in eine klinische Studie einzuspielen.
Wenn ich dann an diese großen Datenmengen denke, denke ich natürlich auch als nächsten Schritt an Datensicherheit. Also wie sieht es denn in dieser Richtung aus?
Absolut wichtiges Thema. Wir sind jetzt hier in Deutschland oder auch in der Europäischen Union. Da wissen Sie, haben wir extrem hohe Datenschutzstandards. Ich glaube, wir alle haben miterlebt auch, was die Datenschutzgrundverordnung gebracht hat oder auch, was sie letztendlich natürlich auch abverlangt. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr hohen Standard, was das angeht. Das ist in anderen Ländern vielleicht etwas anders, aber grundsätzlich ist es natürlich so, Sie können technisch diesen Datenschutz sehr gut regulieren. Also natürlich kann ein Patient, der eben auch bestimmt, was mit seinen Daten geschieht, das kann man natürlich sehr gut umsetzen. Die Frage ist vielleicht mal so in die Zukunft blickend, wo werden wir uns in einigen Jahren befinden? Also ich denke da auch sehr stark an das Thema so Liberalisierung von Daten, Datenspenden, auch das ist ja ein Weg, den wir aktuell einschlagen. Also wir haben erst dieses Jahr quasi beschlossen oder der Bundestag hat auf Geheiß von Jens Spahn ja durchgebracht, dass wir das Patientendatenschutzgesetz durchgebracht haben, das unter anderem eben sagt, dass alle Patientendaten elektronisch geführt werden müssen, dass auch der Patient ein Anrecht hat, diese Daten eben in einem digitalen Format quasi ausgeliefert zu bekommen, sei es jetzt von seinem Arzt oder auch von allen anderen, die seine Daten verarbeiten, also bis hin auch zu einer Krankenkasse. Und auf dem weiteren Weg ist geplant, dass wir in Richtung Datenspendemodelle kommen. Das heißt, ein Patient kann eben auch diese Daten zum Beispiel zum Zwecke der klinischen Forschung spenden. Und das wird natürlich dann sehr, sehr spannend, auch im Hinblick auf Datenschutzfragen, weil natürlich diese Daten dann der klinischen Forschung zur Verfügung gestellt werden. Und die Frage ist immer, der Patient sagt natürlich, wofür aktuell ist Daten, die Auswertung und Nutzung solcher Daten natürlich immer zweckgebunden. Und ich bin gespannt, was das so in den nächsten Jahren mit sich bringt, ob wir vielleicht irgendwann eher so in die Richtung großer anonymer Datenpools kommen, auf die eben viele Menschen zugreifen können oder eben auch gemeinsame Daten. Da gibt es auch jetzt schon Ansätze von großen Pharmaunternehmen, die zum Beispiel ja auch Daten untereinander teilen, um zum Beispiel gegenseitig solche Technologien wie eine künstliche Intelligenz darauf lernen zu lassen. Also da denke ich, ja, es wird ein Pendel sein. Man wird sich bewegen zwischen einem sehr strengen Datenschutz, aber eben natürlich auch dem Wunsch, möglichst viel mit eben sehr, sehr vielen Daten machen zu können.
Wenn ich an Begriffe wie Digitalisierung oder auch digitale Transformation denke, dann ist für mich der Begriff künstliche Intelligenz auch nicht weit. In Mittelhessen, besser gesagt in unserer Nachbarstadt Marburg, wurde Anfang diesen Jahres die erste Professur für künstliche Intelligenz an Professor Martin Hirsch vergeben. Zudem hat die THM, also die Technische Hochschule Mittelhessen, einen Masterstudiengang für digitale Medizin ins Leben gerufen. Inwiefern hat künstliche Intelligenz schon einen Einzug in Ihre Branche beziehungsweise sogar in Ihr Unternehmen gefunden?
Ja, sowohl als auch. Also beides tut sie. Künstliche Intelligenz ist für uns auch wie für alle anderen natürlich eine der Schlüsseltechnologien und auch da wieder so der quasi die Brücke. Ich sagte, in der klinischen Forschung geht es sehr, sehr viel um Daten. Viele Projekte, an denen wir arbeiten, sind eben auch Big Data Projekte. Und immer wenn man von Big Data redet, muss man eigentlich zwangsläufig auch an Themen wie künstliche Intelligenz denken. Und ja, also es gibt schon viele gute Beispiele für den Einsatz künstlicher Intelligenz. Sie hatten jetzt ja auch gerade schon das Beispiel Marburg gebracht und den Herrn Hirsch, der zum Beispiel auch das Unternehmen Ada, also Sie kennen das vielleicht, eine App, die eben bei der Diagnose von Krankheiten hilft. Und gerade im Bereich der Diagnostik ist das schon sehr verbreitet, mit KI zu arbeiten. Also sei es eben jetzt zum Beispiel auf Basis von so Natural Language Processing, also dass der Patient quasi berichten kann, einer App, einem Computer quasi, einer Maschine berichtet, wie es ihm so geht und die Maschine am Ende eine Diagnose stellt. Wo man das auch schon sehr lange macht, ist im Bereich der Bilderkennung. Denken Sie mal an, ja, so das klassische CT oder ein MRT. Überall da, wo Bilder entstehen, wo am Ende ein Pathologe sich vielleicht auch so eine immunhistochemische Färbung anschaut. Ja, und eben gerade in der Krebsdiagnose arbeiten wir noch viel mit Biopsien eben auch. Und da sind KIs mittlerweile so gut entwickelt, dass die auch genauso Diagnosen stellen können. Wir haben jetzt gerade erst zur aktuellen Stunde quasi starten wir gerade ein großes Forschungsprojekt, wo eben auch genau das zum Einsatz kommt, wo wir eine KI-basiert quasi Diagnosen stellen und Patienten quasi in den Computertomographen kommen, gescreent werden. Und die KI am Ende sagt, du hast ein gewisses Risiko und ich möchte dich eben zur Kontrolle in 3, 6, 9 oder 12 Monaten wiedersehen, weil ich eben ja auf Basis eben der Daten, die ich von dir gesehen habe, vermute, da könnte was passieren. So, das sehen wir oder das machen wir jetzt schon. Bei uns ganz konkret spielt das Thema KI, also im Unternehmen, eine Rolle zum Beispiel bei der Erkennung von Nebenwirkungen, also oder sogenannten Adverse Events, also erstmal unerwünschte Ereignisse. Das muss jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang mit einem Medikament stehen, aber quasi alles, ja, was unerwünscht ist, was im Rahmen einer Studie auftaucht, wird dokumentiert. Aber es wird eben nicht immer dokumentiert. Und wir haben eine KI angelernt, die uns eigentlich dabei hilft zu erkennen, ob da etwas fehlen könnte. Und dann eben den Impuls gibt und sagt, Mensch, den Patienten, guck dir den bitte mal genauer an. Und kontaktiere vielleicht auch mal das teilnehmende Prüfzentrum. Und es ist tatsächlich so, also eine KI findet solche Fälle relativ zuverlässig, eben nicht dokumentierte Ereignisse. Und das ist super spannend. Das ist natürlich für den Bereich Arzneimittelsicherheit sehr, sehr relevant. Und das verleitet einen natürlich dann auch so zu den nächsten Schritten. Also es gibt dann zum Beispiel das Modell der Imputation. Das heißt also, wenn Daten fehlen, kann ich mit einer Wahrscheinlichkeit vorhersagen, welcher Wert hätte denn da gestanden. Das sind natürlich Dinge, die Behörden aktuell noch nicht akzeptieren. Da sind wir auch momentan noch nicht so weit, dass man das tun könnte. Aber Imputation wird eine große Rolle spielen. Prädiktion, Vorhersagen ist auch etwas sehr, sehr Spannendes. Und auch da sehen wir jetzt schon gute Ansätze, auch KI-basiert, dass eben Arzneimittel, die vielleicht schon in einem Krankheitsgebiet zum Einsatz kamen, dann in ein neues Indikationsgebiet kommen, dass eine KI dort eben auch einen Arzt sehr eng unterstützen kann und sagen kann, okay, wir vermuten oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit könnte eben in den nächsten 2-3 Tagen meinetwegen folgendes Ereignis bei diesem Patienten auftreten. Also da gibt es schon sehr, sehr spannende Dinge, die man tun kann, ja.
Sicherlich hatte die aktuelle Corona-Pandemie einen Impact auf die Weiterführung bestimmter klinischer Studien, vor allem während des 2-monatigen Lockdowns ab März. Inwiefern mussten klinische Studien, die Ihr Unternehmen betreut, kurzzeitig gestoppt werden? Und welchen Einfluss hatte die Pandemie direkt auf Ihr Unternehmen?
Ja, also natürlich haben auch wir das Thema bei uns, also auch wir haben es gespürt. Als Unternehmen zum Glück gar nicht so sehr. Wir haben ja jetzt keine große Produktionsanlage, sondern wir haben es wirklich geschafft, in relativ kurzer Zeit alle Mitarbeiter mehr oder weniger ins Homeoffice zu entsenden. Das heißt, wir konkret konnten das relativ gut umstellen, wo wir es gemerkt haben in Bezug auf Studien. Zumindest in der Anfangszeit, das war tatsächlich diese Unsicherheit an Kliniken. Gerade im Bereich der Krebsmedizin, in der Onkologie sind wir sehr, sehr stark vertreten und gerade neue Generationen von Therapien sind eben auch immunmodulierend und Immunmodulation, Immunsystem und virale Erkrankungen, das sind natürlich Dinge, die passen irgendwie nicht so gut zusammen. Deswegen war da auch zumindest für uns anfangs die Frage, hat das große Effekte, werden jetzt Therapien ausgesetzt, vielleicht neue Therapien gar nicht erst begonnen oder eben auch gerade neue Wirkstoffe. Auch das muss man ja sehen für die Industrie, die vielleicht gerade in einer relevanten Zulassungsstudie ist oder die gerade starten möchte, wird sich wahrscheinlich gut überlegen, ob sie das eben bei so einer aufkommenden Pandemie erstmal um einige Monate verzögert, um so den weiteren Verlauf zu entwickeln. Jetzt rückblickend muss ich sagen, wir hatten eigentlich relativ wenig Auswirkungen auf die Studien, die wir betreuen. Das heißt, das konnten wir nicht sehen. Was sich aber stark geändert hat, ist natürlich der Klinikalltag. Und auch wenn wir relativ viel eben digital und online webbasiert arbeiten, gibt es eben noch so gewisse Geschäftsbereiche, die durchaus eben auch Zugang zu den Kliniken brauchen. Das Thema Qualitätssicherung, also das klassische Monitoring in klinischen Studien, das ist komplett runtergefahren worden, weil Kliniken ja tatsächlich keine, also der Monitor, müssen Sie sich so vorstellen, der fährt ans Klinikum und vergleicht eben, ob das, was sozusagen in der klinischen Studiendatenbank dokumentiert ist, auch eben dem entspricht, was in der Klinik in den sogenannten Quelldaten vorliegt. Und dieser Abgleich, der konnte eben eine ganze Zeit lang nicht gemacht werden. Was wiederum den großen Vorteil hat, dass wir dieses ganze Thema virtuelle oder im Englischen Virtual Clinical Trials, das ist eigentlich so der Oberbegriff, der das trifft, dass das Thema jetzt wieder stark nach vorne geschoben ist. Also schon beginnt eigentlich mit dem, wie schließe ich einen Patienten ein? Muss ich den dafür wirklich sehen oder kann ich den eben auch über eine Videokonferenz quasi auf so eine Studie aufklären? Ich kann mit dem interagieren, der kann seine Fragen stellen und natürlich kann er auch am Ende elektronisch unterschreiben. Das heißt, ähnlich wie man das ja auch in anderen Bereichen macht, gibt es ja auch elektronische Unterschriften. Rein theoretisch ist also bei bestimmten Studientypen durchaus denkbar, dass der Patient zunächst gar nicht in das Klinikum kommen muss oder in die Praxis, um an der Studie teilzunehmen. Und das Gleiche eben auch für dieses Thema Monitoring, was ich gerade ansprach. Natürlich können Sie sowas eben auch webbasiert abbilden. Also man kann auch einem Monitor natürlich einen Zugang zu einem Kliniksystem verschaffen und der macht das von zu Hause aus. Ja, so wie jetzt viele im Homeoffice arbeiten, kann der das eben auch. Und ich denke, das ist sicherlich auch so ein positiver Nebeneffekt, sofern man eben der aktuellen Situation was Positives abgewinnen kann überhaupt. Aber es hat auch den Bereich der klinischen Forschung da nochmal ein ganzes Stück nach vorne katapultiert. Das auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass wir den Weg zurück dann vielleicht nicht mehr gehen, sondern uns das beibehalten, was wir jetzt gerade daraus lernen, ja.
Aktuell erfährt die Impfstoffentwicklung einen unheimlichen Schub durch die Pandemie. Nichts wird so sehnsüchtig erwartet wie ein Corona-Impfstoff. Ist Ihre CRO ebenfalls in irgendeiner Art an Studien zu einem Impfstoff gegen das SARS-Coronavirus involviert?
Die Antwort kann ich mit Ja beantworten. Kann natürlich nicht allzu sehr in die Details gehen, aber ja, in der Tat haben wir 3 Studien, die wir aktuell betreuen in dem Bereich. Die eine befasst sich tatsächlich eben mit einem der aktuellen Impfstoffe, die in der Testung sind. Ein zweites Projekt beschäftigt sich mit rekonvaleszenten Plasma, also Plasma eben von Patienten, die eine Erkrankung hatten, die eine Immunantwort ausgebildet haben die eben genesen sind. Man kann das Plasma dieser Patienten eben aufreinigen und letztendlich dann wiederum Patienten geben, die einen sehr, sehr schweren Krankheitsverlauf haben, also sprich intensivmedizinisch behandelt werden, vielleicht künstlich beatmet werden und eben keine eigene Immunantwort aufgebaut haben. Und für die kommt eben ein solches, der Einsatz eines solchen Plasmas als Therapie in Frage. Das ist ein weiteres Projekt oder das zweite und das dritte. Da geht es um Antikoagulation, eigentlich etwas, was jetzt wenig spektakulär ist, und Medikamente dafür gibt es auch viele auf dem Markt. Aber tatsächlich hat man ja eben festgestellt, dass Lungenembolien eben auch eine der Ursachen sind, eben für schwere oder tödliche Krankheitsverläufe. Und deswegen, ja, hatte das ein oder andere Unternehmen eben auch mal geschaut, was haben wir denn schon so im aktuellen Portfolio und was könnte davon tatsächlich eben auch Covid-19-Patienten helfen. Ja, das so zusammengefasst.
Die Alcedes GmbH wurde als Familienunternehmen von der Familie Lorsbach gegründet. Was macht die Region Mittelhessen so attraktiv, um hier ein Unternehmen anzusiedeln?
Ja, also es gibt sicherlich viele, viele gute Gründe, warum Mittelhessen und warum auch der Raum Gießen. Tatsächlich, wie Sie gerade sagten, das Ehepaar Lorsbach hat das Unternehmen vor schon mehr als 25 Jahren gegründet. Beide sind eben entsprechend auch hier regional verwurzelt. Der Hauptsitz auch des Unternehmens ist in Gießen. Wir sitzen hier mit rund 130 Mitarbeitern. Wir haben noch weitere Standorte oder beziehungsweise noch einen Standort in Hamburg und hatten auch einen in New York. Das Commitment ist, glaube ich, ganz klar für die Region, auch für Mittelhessen. Natürlich könnte man jetzt die Nähe zu Frankfurt nennen, wobei die für uns offen gestanden fast eher eine untergeordnete Rolle spielt. Ich glaube, relevanter ist für uns das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Wir haben eben 3 große Bildungsstätten hier, die Justus Liebig, das Universitätsklinikum Gießen-Marburg und eben die THM, also die Technische Hochschule Mittelhessen, die für uns ja auch im Hinblick so auf das Personal der Zukunft eine große Rolle spielen. Also wir haben viele Mitarbeiter, die aus dem Bereich kommen. Aber natürlich auch ganz relevant für lokale Kooperationen. Also auch da gibt es den einen oder anderen Schulterschluss, gemeinsam an Themen zu forschen. Und von daher ganz klares Bekenntnis für den Standort Mittelhessen und Gießen.
Als letzte Frage würde ich gern wissen, wo sehen Sie denn die Zukunft von Alcedes? Also wohin wird sich das Unternehmen entwickeln?
Wir werden natürlich ein Forschungsinstitut bleiben. Das sind schon mal die guten Nachrichten. Wir können also, was wir schon sehr deutlich sehen, wir haben auch vorhin über Trends der Branche gesprochen und ich denke, uns geht es da ähnlich auch wie den Pharmaunternehmen und den Biotechs, die eben sozusagen auch unsere Auftraggeber und Projektpartner sind. Wir werden uns diesem großen Maß an Digitalisierung und Technologisierung fügen. Und ist auch durchaus berechtigt die Frage, sind Pharmakonzerne irgendwann eher Technologieunternehmen oder sind es eben forschende Arzneimittelhersteller? Darauf möchte ich jetzt noch keine Antwort geben. Aber auch wir als Unternehmen sehen das natürlich sehr, sehr stark. Also Technologieplattform, das Zusammenführen von Daten, Datenanalyse, eben auch Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz, die spielen eine ganz große Rolle. Und entsprechend stellen wir uns auch gerade anhand dieser Themen eben personell auf und versuchen eben auch genau dieses Know-how ins Unternehmen zu ziehen.
Ich bedanke mich recht herzlich bei Hanno Hertlein, dem Geschäftsführer von der Alcedes GmbH, dass er uns heute Einblicke gegeben hat über sein Unternehmen. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Klicken Sie sich durch weitere spannende Stories auf www.hertlein.de. healthcare-mittelhessen.eu.